Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor 2 Tagen den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland verboten. Begründung, der Verein agiere gegen die verfassungsmäßige Ordnung, gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Hammerskins haben rechte Konzerte veranstaltet, waren in der Kampfsportszene aktiv und sollen sich als Sicherungsdienst für rechtsextremistische Veranstaltungen angeboten haben. Über den Verein, die rechte Musikszene und deren Sound spreche ich jetzt mit dem Aussteiger Axel Reitz. Er war 15 Jahre lang in der Neonazi-Szene aktiv und arbeitet mittlerweile bei Extremislos e.V. in der Prävention. Hallo, Herr Reitz.
Hallo, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Sie hatten ja früher auch mit den Hammerskins zu tun. Wann war das?
Ich bin vor über 10 Jahren ausgestiegen im Jahre 2012, aber die Jahre davor hatte ich immer wieder mit aktiven Hammerskins zu tun. Die Hammerskins-Mitglieder sind eine Art, ja, kann man sagen, elitärer Zirkel, zu dem nicht jeder Zugang hat. Es gibt also deutschlandweit wohl nur 90 Mitglieder, die jetzt vom Verbot betroffen sind. Daran sieht man schon, dass das keine Massenorganisation war, zu der jeder gehören sollte. Das hat natürlich dann auch damit zu tun, ich bin selber nie Skinhead gewesen, aber die Übergänge in der Szene waren halt fließend und Hammerskins sind oftmals rechtsextreme Multifunktionäre, die auch in vielen anderen Strukturen aktiv sind, in denen auch ich dann aktiv gewesen bin.
Also das waren dann Skinheads, wie man sie kennt, wie man sie eigentlich länger in der Neonazi-Szene eigentlich dann nicht mehr gesehen hat, weil die sich ja auch äußerlich verändert haben, um quasi mehrheitsfähiger zu werden.
Also dieser Szene-Gedanke ist ja schwer zurückgegangen. Also in den 90ern war es tatsächlich noch so, da gab es 2 Archetypen. Da gab es entweder die Glatzen oder die Scheitels. Ich war ein Scheitel, dann gab es noch die Glatzen. Aber die heutigen Hammerskins, wenn wir uns da anschauen, sind auch nicht mehr die typischen Skinheads. Ja, sie treten heute auch anders auf, um eben mehr Anschluss zu finden. Und es gab auch das Dekret von dem mutmaßlichen Führer der Hammerskins in Europa. Ist ein Deutscher, der Malte Redeker, der sagte, wir sollten auch als Hammerskins darauf verzichten, in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein, weil sie damit unterstreichen wollten, schon ein Geheimbund zu sein.
Also außer diesem Geheimbund, was war das, was diese Menschen bei den Hammerskins vereint hat? Oder anders gefragt, wie waren die drauf?
Also tatsächlich ist ja auch kein deutschlandweites Phänomen, sondern gegründet wurde sie in den USA und die Ideologie ist nationalsozialistisch, rassistisch, antisemitisch. Man träumt davon, dass man eine Hammer Nation errichten würde, ja, eine Nation der Hammerskins, in der dann Rassereinheit und Judenfreiheit und sämtliche rechtsextremen Ideen dann praktiziert werden können.
Wir haben jetzt schon gehört, auch aus der Berichterstattung, dass sie irgendwie Konzerte veranstaltet haben und da auch Sicherheitsdienst gemacht haben. War Musik für die Hammerskins nur das Vehikel auch für rechtes Gedankengut, wie es ja oft benutzt wird in der Szene? Oder war die Organisation von Konzerten eine Geldquelle oder haben die sich wirklich für Musik interessiert?
Sowohl als auch. Ja. Also die Hammerskins, wie es der Name schon sagt, entstammen halt der Skinhead-Subkultur, der haben sie sich zugehörig gefühlt und Musik spielt da ein ganz zentrales, identifikationsstiftendes Merkmal in diesen Gruppierungen. Aber es war natürlich auch eine Geldquelle und vor allem war es ein Vehikel, um ihre Ideen zu transportieren und damit auch dann neue Menschen mit ihren Ideen in Berührung zu bringen. Ne.
Aber Sie haben den Sound, also der Skinheads, also dieses irgendwo zwischen, ich meine, das ist ja das Verrückte, Skinheads eigentlich haben ihren Ursprung ja auch in der jamaikanischen Musik,
ja,
wenn man
Reggae,
mal ganz genau guckt.
Ja.
Aber bei den rechten Skinheads ist es dann natürlich mehr zu diesen Schrammelgitarren fast schon in so einer punkigen Verzerrung gekommen. Also das war der Sound, den die gepflegt haben, ja?
Tatsächlich war das ein großes Spektrum der Musik, was sich da im sogenannten Rechtsrock dann eingefunden hat. Das ging also ein bisschen eher zu Metal, das ging über klassischen Rock, über Oi, wie Sie es erwähnt haben, ja, dieses punkige Geschrammel. Das war alles vertreten. Ja. Also da ist die Szene auch schon diverser geworden, was die Musik anbelangt.
Ja, total. Ich habe das letzte Mal, als ich in rechten Foren unterwegs war, habe ich alles gefunden von so Folk-mäßigen, natürlich mit Rap, ne, weil das berühmteste, das größte, dominanteste Musikgenre ist, dass ich eben auch den Eindruck hatte, dass Rechtsrock eigentlich auch gar nicht mehr so up to date ist, sondern die rechte Szene ja immer ganz gut weiß, mit welchen Vehikeln sie die derzeitige Jugend anspricht. Haben die Hammerskins mit einem Verbot gerechnet? Waren die irgendwie vorbereitet, dass der Verein jetzt verboten wird?
Ja, das war abzusehen, ist intern auch besprochen worden. Das zeigen auch die Recherchen. Und traurigerweise muss man sagen, dass dieses Verbot also viel, viel zu spät gekommen ist. Es hätte eigentlich schon im Jahre 2000, als der zweite größte neonazistische Dachverband der Skinhead-Szene, das sogenannte Blood and Honor-Netzwerk, verboten worden ist, direkt auch die Hammerskins mit verboten werden sollen. Aber man hat sich damals dazu entschieden, weil wohl rund 10% der Mitglieder, auch der Führungsmitglieder, V-Männer waren, lieber dann den Informationsfluss nicht zu stoppen durch ein Verbot und deswegen die Geschichte weiterlaufen zu lassen.
Und jetzt könnte sich ja dasselbe Muster wiederholen, weil ja auch nicht alle Führungsfiguren, also wenn Sie sagen, der Verein hat so 90 Mitglieder, bei 28 wurden die Wohnungen durchsucht, sind also eigentlich immer noch genug übrig, die was anderes weitermachen könnten, oder?
Naja, die 28 auch. Na, es ist jetzt verboten, den Zielen der Hammerskin-Bewegung mit ihren Symbolen und ihrer Thematik dann weiter zu verfolgen. Nur was hindert jetzt diese 28 daran, sich unter irgendeinem anderen Label, was vielleicht schon existent ist, zusammenzusetzen? Ja, die treten jetzt vielleicht alle in die Heimat ein oder in die Partei Die Rechte oder nutzen bereits vorhandene Aktionsbündnisse und Querverbindungen, in denen sie involviert waren und können da nahtlos ansetzen und weitermachen. Und um eine CD rauszubringen und zu produzieren, braucht man auch kein Netzwerk und man muss sagen, es ist halt eine weltweite Organisationsstruktur, wenn dann Herr Redeker und seine Kameraden nach Frankreich fahren, um da an einem Hammerfest teilzunehmen, wird man ihnen schwerlich eine organisatorische Fortführung in Deutschland nachweisen können. Also da muss schon sehr, sehr genau hingeschaut werden, was machen diese Leute jetzt, wie agieren sie weiterhin und wo kann da der Rechtsstaat eingreifen.
Was würden Sie sich denn wünschen von staatlicher Seite?
Ganz doof gesagt, erstmal eine bessere Politik, weil eine gute Politik und ein vernünftiger Staatshaushalt sind immer die besten Möglichkeiten, den Humus für Extremismus zu verhindern. Ich wünsche mir in Deutschland vor allem auch mehr Präventionsarbeit, weil wir immer dazu neigen, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, zu agieren. Da sollte vorher schon versucht werden, jungen Menschen die Werte der Demokratie nahezubringen, Demokratie in die Köpfe zu bringen. Das ist das beste Mittel, um dazu zu verhindern, dass Leute dann auf rechtsextremistische Propaganda hereinfallen und sich radikalisieren. Ansonsten wünsche ich mir natürlich eine konsequente Umsetzung auch der Gesetzeslage, dass eben gesehen wird, hier sind Neonazi-Strukturen, die sind verfassungsfeindlich, die sind gewaltaffin, die müssen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln konsequent verfolgt werden.
Vielen Dank, Axel Reitz, Aussteiger aus der rechten Szene, hat gerade auch ein Buch veröffentlicht, Ich war der Hitler von Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.